Ja, dieses Jahr fällt der Palmsonntag mit dem Purimfest zusammen. Das ist eines der größten Feste. Wenn man Juden sieht, dann hat man den Eindruck, die feiern Fasching. Die verkleiden sich als Esther oder als dieser böse Haman. Und sie feiern tatsächlich ihr Überleben. Weil damals, das war eines in der vielen, in der Geschichte der Juden, ein Versuch, die Juden zu vernichten. Und durch Esther, durch die Königin Esther, ist es geschehen, dass sie überlebt haben. Übrigens, das Buch Esther ist das einzige Buch in der Bibel, wo der Name Gottes nicht einmal vorkommt. Und trotzdem ist Gott auf der ganzen Ebene, ist er am Handeln und am Werken. So krass. Und die Juden feiern, besonders dieses Jahr feiern sie es besonders. Und wer auf Instagram oder so unterwegs ist, so schreibt sie immer hin, Haman, Hamas. Ja? Und braucht man nur einen Buchstaben verändern. Ist der gleiche Spirit, der gleiche Geist, der heute unterwegs ist. Also nur von dem her. Ich sage da auch gleich noch was zu. Das passt nämlich mega gut zu unserem Text. Gut. Ihr könnt schon mal Epheser 2 aufschlagen. Einführend möchte ich euch was erzählen. Ich habe das vor ein paar Tagen gelesen. Es gibt seit einigen Jahren einen neuen Wohlfühltrend in Südkorea. Und zwar haben das bereits 25.000 Menschen gemacht. Sie simulieren ihren Tod, ihre Beerdigung, legen sich in den Sarg, machen den Deckel zu und bleiben da mal eine Zeit liegen drunter. Also sie simulieren ihren Tod und die Idee dahinter ist, dadurch, dass sie ihren Tod simulieren, möchten sie das Leben neu schätzen lernen. Okay? Und vor Suizid bewahren, das ist zum Beispiel ein Gedanke. Die Selbstmordrate in Südkorea ist fast doppelt so hoch wie in den meisten anderen Ländern weltweit. Yeo Chung-mung, der Chef der Bestattungsfirma, Start-ups-Unternehmens, ja, der sagt, wir haben nicht ewig Zeit, deshalb denke ich, dass diese Erfahrung so wichtig ist, wir können uns früher entschuldigen und versöhnen und den Rest unserer Welt glücklich leben. Den Rest unseres Lebens glücklich leben. Das ist die Idee. Also ich hoffe jetzt nicht, dass es bei uns um sich greift. Aber ich fand das so interessant, das passt nämlich eigentlich gut zu dem Text, den wir heute haben. Den werden wir gleich uns anschauen. Im Epheser 2, Vers 1 steht zum Beispiel, auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und Sünden. Und Vers 2, in denen ihr einst gelebt habt. Und in Vers 5, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen. Was Paulus da sagt, ist the walking dead. Ja, also Menschen, die Gott nicht haben, sind eigentlich tot. Das ist schon echt eine steile Aussage. Wieso, weshalb, warum? Und dann muss man sich natürlich fragen, was ist eigentlich Leben? Ja, du kannst, ich habe vor ein paar Tagen eine kurze Reportage gesehen, da hat ein Reporter zwei Teenie-Mädels in Afrika begleitet, ganz, ganz arm. Die sind jeden Tag 2 Stunden unterwegs, um Wasser zu holen. Und dann müssen sie zu so einem Wasserloch, wo eigentlich kein Wasser ist, Wüste, da müssen sie buddeln, bis sie zu Wasser, zu einer Brühe kommen und müssen das sieben, mindestens 1 Stunde lang, bis sie den Behälter gefüllt haben und gehen dann wieder den langen Weg zurück. Und dieser Reporter hat dann auch so einen Kanister auf sich genommen in der glühenden Hitze, der ist fast kaputt gegangen. Der hat gesagt, das ist doch kein Leben. Das ist ja praktisch ein Tod. Ja, die Mädels, die hätten auch gern Bildung gehabt und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite sitzen hier vielleicht Leute, ja, die haben hier einen dicken SUV draußen, nichts gegen SUV, stehen und fahren 3-mal im Jahr in Urlaub. Und die einzige Sorge im Blick auf Essen ist die, in welches Restaurant geht man jetzt? Und trotzdem kann es sein, dass die Mädels, von denen ich eben erzählt habe, dass sie mehr Leben haben, wie jemand, der alles hat. Ja? Und der tief unglücklich ist. Und das ist so ein bisschen schon mal der Ansatz von dem, was der Paulus uns hier sagt. Und ich möchte euch mal den Text zeigen, den wir uns heute anschauen. Das ist der Text Epheser 2, Vers 1, und zwar nur bis 6. Ich wollte eigentlich bis 10, eigentlich ist es ein zusammenhängender Text. Aber ich möchte heute nur diesen Teil mit uns anschauen und den Schwerpunkt auf den allerersten Teil legen. Schaut mal, ich lese das mal vor. Da heißt es in Epheser 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, und jetzt beschreibt Paulus dieses Walking Dead, ja, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, in der Luft, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, das ist das alte Leben. Jetzt kommt der zweite Punkt. Aber Gott. Zum einen seine Liebe, Vers 4. Gott aber, oder aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Jetzt kommt seine Erlösung, Vers 5. Auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und jetzt kommt der dritte Punkt, das neue Leben. Also das alte Leben, aber Gott. Dritter Punkt, das neue Leben. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir wollen uns diesen Abschnitt in zwei Teilen anschauen. Also heute ist der erste Teil und in zwei Wochen der zweite Teil. Weil das ist so wichtig, das ist so das Zentrale überhaupt unseres Lebens, des Evangeliums, womit wir eigentlich zu tun haben. Und da halten wir uns ja im ersten Punkt mal ein bisschen länger auf. Dieser erste Punkt, der lautet das alte Leben, weil das sind so gar kernige Aussagen und eigentlich wollte ich da ein bisschen drüber huschen, aber ich finde es so wichtig, dass wir da mal uns mit beschäftigen. Was meint denn Paulus, wenn er sagt, eigentlich ist es kein Leben? Walking Dead. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünde. Frag mal einen Menschen irgendwo da draußen, ob er sich tot fühlt. Der wird dir wahrscheinlich Vogel zeigen, ja? Sei denn, er ist schwer krank, todkrank oder so. Aber frage mal einen Menschen und vielleicht kann ich dich auch fragen, was dein Leben nach der Bekehrung ist im Vergleich zu dem, was vorher war. Von der Lebensqualität. Und da werden, glaube ich, einige sagen, boah, das war schon anders. Hoffnungslos. Und was wir jetzt leben, das sind wir eigentlich wieder bei der Beschreibung, da haben wir ja die letzten zwei Gottesdienste oder die letzten zweimal, wo wir unterwegs waren im Epheserbrief, im ersten Kapitel diese Segnungen angeschaut, ja, was wir jetzt haben. Ich werde da jetzt nicht mehr drauf eingehen, auf diese ganzen Dinge, dass wir erwählt und adoptiert und bevorzugt sind, Kinder des lebendigen Gottes und so weiter. Und dann haben wir letzte Woche noch gesehen, dass er uns diesen Geist der Erkenntnis gibt, der Epignosis, dass wir ihn verstehen können, dass wir ihn begreifen können. Er gibt uns Offenbarung übernatürlich. Den Ephesern war klar, was das alte Leben ausmacht. Ja? Und das beschreibt ja hier der Paulus in diesem Abschnitt, den wir eben gelesen haben. Ich meine, immerhin kannte er Ephesus, er war 3 Jahre da gewesen. Ja? Wenn wir den Abschnitt hier sehen, da wird ein bisschen deutlich, auch vom Hintergrund her, wenn wir die Geschichte studieren von den Ephesern und überhaupt diese ganze griechisch-römische Welt, was sie ausgemacht hat, ihr Götzenkult, die manipulative und vereinnehmende Religion, Artemis, haben wir einiges drüber gehört, die Ausgrenzung, Verfolgung, teilweise Perversionen. Paulus redet hier vom Fürsten, der in der Luft herrscht. Da haben wir ein griechisches Wort, das heißt Archon. Hört sich ein bisschen Herr der Ringe an. Also ungefähr muss man sich vielleicht auch vorstellen, ja, wer das schon mal gesehen hat. Die Archonen. Das sagen die Denker und die Gnostiker damals, dass ihr Kosmos und ihr Schicksal von böswilligen Archonten gelenkt wird und die Menschen darin gefangen und als schlimmes zum schlimmen Verhängnis drinstehen. Und alles tun mussten, um diesen Machtbereich dieser Archonten zu entfliehen. Also insgesamt ein sehr düsteres Bild, ja. Jetzt könntest du sagen, gut, dass wir das nicht erleben müssen, oder? Aber ich glaube, wenn Paulus hier vom Fürst dieser Welt redet oder von diesem Fürsten, der in der Luft herrscht, kann man sehr schnell auch eine Parallele ziehen, weil, wie gesagt, der Epheserbrief, ja, ist in Epheser geschrieben. Und wir wissen ja auch, dass es zumindest eine Schrift gab, wo dieser Name gar nicht drin stand, an die, dass manche davon ausgehen, es war vielleicht auch so eine Art Rundbrief gewesen. Und ich glaube auch, es ist Gottes Wort für uns. Und Paulus beschreibt hier das alte Leben. Und ich glaube, was Paulus hier sagt, ist nicht nur an die Epheser gerichtet, sondern an uns, dass eigentlich ein Leben ohne Gott Walking Dead ist. Ja? Und das erklärt er hier ein bisschen. Ich meine, letzte Woche, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, da kam ein Bericht über die Zunahme von Autokratien in unserer Welt. Da gibt es auch einen Haufen von Archonten um uns herum, ja? Fürsten, die herrschen und wirken, Söhne des Ungehorsams, unter denen du dann dein Leben führen musst. Aber nimm mal so ein islamistisches Land wie der Iran und du bist Frau in so einem Land. Oder Christ. Aber nicht nur das, sondern ich glaube nicht nur Autokraten, sondern auch Ideologien können oder Weltanschauungen können uns beherrschen. Politik, Medien, Gesellschaft, die uns beeinflussen, manipulieren, ausgrenzen oder unser komplettes Wertesystem auf den Haufen stellen oder auf eine andere Ebene stellen. Da muss man sich auch schon wieder aufpassen, was man sagt, ja, was man so als Beispiel dazu nimmt. Nimm mal der Wandel der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten. Ja, wenn du meinetwegen als 20-Jähriger wirst ein ganz anderes Denksystem haben, Wertesystem haben, wie jemand, der schon 50 oder 60 ist. Jetzt sagen viele natürlich, hey, unsere Gesellschaft hat sich so toll verändert, wir sind so tolerant und so weltoffen. Und nach außen hin gesehen ist das ja auch so. Es gibt viele Diskriminierungen heute, die halt eben nicht mehr so da sind, wie sie vor Jahren waren. Ja, ich fuhr da vorgestern hinterm Auto her, da stand Aktion Mensch hinten drauf, so ein Sponsor. Da dachte ich, wisst ihr, wie die Aktion früher hieß? Aktion Sorgenkind. Und da denkst du heute, hey, muss ja einen Kopf packen, oder? Stell dir das mal vor. Ja, ich bin Sorgenkind. Also da haben sich schon viele Dinge wirklich zum Guten verändert. Wir sind sensibler geworden in manchen Dingen, ja. Aber jetzt pass mal auf, was hier steht in diesem Satz, den wir hier sehen, oben, in denen ihr alle, Vers 3, alle einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Der Lauf damals war ein anderer Lauf wie heute. Da steht das Wort Aion, das heißt Zeitperiode, Weltsystem. Oder wenn du eine NGÜ hast, da steht, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Und wenn was unser Maßstab ist, wenn wir einen bestimmten Maßstab haben, dann nehmen wir die Dinge um uns herum oder in denen wir leben, nicht so wahr, wie wenn man von außen drauf schaut. Weil wir sind ja in diesem System drin und da kommt jemand von außen, das merkst du schon, wenn du in eine andere Kultur eintauchst. Die haben oft einen anderen Maßstab, ein anderes Wertesystem wie wir. Und wenn du mittendrin steckst, dann nimmst du das halt eben auch als Maß an, in dem du lebst. Das ist irgendwie auch ein Stück weit normal. Berechtigterweise sagen wir ja zum Beispiel, gerade wenn es ums Dritte Reich geht und so weiter, wie konntet ihr damals mit dem Dritten Reich das so leben? Und dann auch jubeln. Hey, da leben ja auch noch ein paar Großeltern, Generationen, die das mitgemacht haben. Wie konntet ihr nur? Es ist ganz einfach, es waren Kinder ihrer Zeit. Ja, sie lebten in ihrer Zeit, sie hatten völlig anders einen Maßstab, ein völlig anderes System in sich, ein Wertesystem. Sie lebten in ihrem Aion und sie nahmen Dinge wahr als richtig oder als falsch. Das entschuldigt natürlich nichts, ja. Das ist ganz wichtig. Es war einfach falsch. Nun, ich möchte das mal in unserem Leben illustrieren. Ich merke gerade, ich habe meine Illustration irgendwo liegen gelassen. Ich habe nämlich einen Zollstock mitgebracht. Liegt der da irgendwo? Ach, danke schön. Den habe ich extra noch geölt heute Morgen. Der hat so gequietscht. fängt schon an bei dem Wort, ja. Manche nennen ihn Zollstock, ich zum Beispiel. Andere nennen das Metermaß oder Gliedermaßstab. Jetzt quietscht er auch nicht mehr. Schaut mal, das ist ein Meter, okay? Wenn ich jetzt aber sage, nee, das ist ein Meter, das ist mein Meter, das ist eigentlich 1,20 Meter, oder? Wenn ich jetzt sage, dann kann Folgendes passieren, dann stehe ich jetzt hier, ist die Bühne ist jetzt, Moment, das wäre ein Meter, ja, stehe ich vor der Bühne. Wenn das aber mein Meter ist hier, der Meter 20, und dann sage ich, okay, die Bühne geht einen Meter. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ich an die Grenze meiner Bühne gehe, dann falle ich runter. Weil mein Maßstab ein anderer ist, wie der ursprüngliche Maßstab, sag ich mal. Könnt ihr das verstehen? Dann falle ich runter. Was ich da gemacht habe, ich habe eine Linie übertreten. Ich habe eine Grenze übertreten. Ich kann das machen, dann falle ich halt runter. Wenn ich nicht aufpasse, kann ich mir aufs Bein brechen. Ja? Und jetzt steht hier im Vers 1, heißt es, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Interessant steht, hier steht Sünde und Übertretung. Das sind zwei völlig verschiedene Worte. Du denkst vielleicht, naja, hätte ich auch Sünde sagen können, ist das Gleiche wie Übertretung. Nein, ist nicht das Gleiche. Im Beispiel mit der Bühne ist Sünde, wenn ich versehentlich von der Bühne runterfalle. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Da gibt es auch so lustige Kurzvideos, ja, wo einer predigt ist und dann plötzlich verschwindet er. Übertretung ist, wenn ich das absichtlich mache, wenn ich einfach sage, die Bühne geht weiter und ich laufe einfach, na passiert's halt. Ja. Also, das ist ein Unterschied. Also bewusst über die Kante laufe. Und das geschieht heute ständig. Weil viele Leute, für die ist das hier kein Meter mehr oder für uns in unserer Gesellschaft, wir sagen einfach, unser Meter, das ist unser Meter. Das ist unser Maßstab. Und plötzlich verändern sich Dinge. Ich lese euch mal was vor aus der Zeit, der Zeitung. Relativ neu der Artikel über Liebe und Sex. Da steht Folgendes. Wissenschaftler hatten 545 Probanden untersucht, die schnell wechselnde Intimpartner haben. Ergebnis? In einer On-Off-Beziehung gibt es ein höheres Potenzial für missbräuchliches Verhalten, schlechtere Kommunikation und logischerweise unsichere Bindungen. Diese ständige Veränderung der Beziehungssituation löst tiefe Unruhe aus. Zu den erkennbaren Folgen gehören beispielsweise eine deutliche Zunahme von Depressionen und Angstzuständen. Sie sprechen dann auch von einer toxischen Schleife. Ja? Also, wenn ich einfach sage, so what? Ist doch egal. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Ja? Also, ich habe hier nicht irgendwie eine Begrenzung, sondern wenn ich Sex haben will, wenn ich das, dann mache ich das halt eben. Und ich finde es jetzt schon erstaunlich, dass es so eine weltliche Zeitung gibt, die plötzlich mal sagt, halt mal, wir müssen hier mal schauen, das ist nicht alles so einfach, ja? Wenn du halt eine bestimmte Linie übertrittst. Also, ein veränderter Maßstab löst was aus. Jetzt mit diesem Beispiel zu reden, man kann übrigens auch virtuell On-Off-Beziehungen haben. Ja? Wenn du zum Beispiel in Pornografie drin hängst, dann ist das eine On-Off-Beziehung. Dann nehme ich das auf und verinnerliche das und dann hat das Auswirkungen. Und dann sind die genau diese gleichen Ergebnisse, die hier stehen, die werden mein Leben negativ beeinflussen. Und das zieht mich runter. Und vielleicht sagst du ja jetzt, wie kann der nur sowas sagen? Dann sage ich, Zollstock. Das ist halt so. Und weißt du, wer dahinter steckt? Vers 2. Schau dir diesen Vers nochmal an. Das sind die Maßstäbe der Welt, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten Archon, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben. Und jetzt zählt er das so auf. Das sind genau diese Dinge. In den Begierden unseres Fleisches, jetzt könnte man das mal interpretieren, Sex, Lust, Konsum, Geld, Wohlstand, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, Egoismus, Narzissmus, Macht, Geld, name it, viele, viele Sachen. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Oh, Zorn. Gottes Zorn. Nun, Gottes Zorn, wieso, weshalb, warum? Nun, wenn wir anfangen, unseren Maßstab so zu setzen und wir meinten, wir könnten Klingen kreuzen mit Gott, mit ihm können wir uns anlegen, dann können wir ihm nicht standhalten. Gott ist Gott. Das schaffen wir nicht. dann haben wir Gott gegen uns. Und das ist das, was das hier sagt. Wisst ihr, beim Maßstab, denke ich, ist ja so, man kann so einen Maßstab ja auch verringern, ja. Man kann mehr Nähe schaffen. Ich will so nah wie möglich an Gott dran sein. Der eigentliche Strippenzieher, das sind nicht die Ideen oder Ideologien, sondern Archon. Da heißt es, der herrscht dem Geist, der wirkt. Übrigens, Yoga. Und jetzt, wenn ich das Stichwort sage, dann sind bestimmt einige hier, die sagen, Junge, pass auf, was du jetzt sagst. Ja? Deswegen sage ich nichts. Ich zitiere nur. Nein, ich zitiere nur. Ich habe nicht vorgehabt, irgendwas über Yoga zu sagen, aber ich habe halt mal Archon gegoogelt, ja, und plötzlich war ich von der Yoga-Seite drauf. Da steht Folgendes. Da steht, es gibt auch verschiedene Engel und einer von denen, der ist Archon. Und da ist die Rede von diesem Engel, der hat die Urkraft der Energie und Hingabe und Heilung und Frieden und das steht uns zur Verfügung. Er ist also für Energie zuständig. Ich zitiere nur. Also falls du jetzt morgen die lange E-Mail schreiben willst, kannst du gerne machen, aber ich zitiere, kann dir den Link schicken. Ja? Wisst ihr, hinter all diesem Unglück, dem Übertreten von Linien, Kriegen, Perversion, Leid, Verzweiflung, stehen finstere Mächte. Steht der Teufel, unsichtbarer Herrscher, einem Geist, der wirkt. Das ist das Ding, ja? Darum spricht Paulus dieses Archon aus, weil das kannten die damals. Das war ihnen allen voll bewusst. Nur für sie war das halt eine negative Powerkraft, ja? Und wir checken es oft nicht. Dass es halt nicht so easy einfach ist. Es gibt Einflussbereiche, unter denen wir stehen, unter denen wir vielleicht nicht nur fallen. Das Fallen ist ja noch was Gutes, weil wenn ich falle, dann sage ich, oh, ich bin über die Bühne getreten. Eigentlich sollte ich das nicht, weil das tut mir nicht gut. Wenn ich aber übertrete, dann sage ich, so what, das ist mein Maßstab. Da könnte man also 1000 Sachen hier nennen. Dieser Geist wirkt. Und interessant ist, dass auf dieser Yoga-Seite ja, von dieser Energeo die Rede ist. Energie. Und tatsächlich ist es eine Energie, von der ist auch hier die Rede in diesem Text. Da heißt es, der Geist wirkt. Energeo. Dieser Geist. Das ist nicht Gottes Geist. Das ist der Geist von unten. Das ist der Geist von Argon, der da wirkt. Der Geist, dieser dämonische Geist halt. Interessant ist, dass dieses gleiche Wort in Epheser 3, Vers 20 nochmal benutzt wird. Da steht im Epheser 3, Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Energeo, die in uns wirkt. Kommt das gleiche Wort wieder, ja? Aber ganz anders, das ist eine ganz andere Art von Energeo, Energie. Das ist die Power Gottes. Die Power Gottes, die uns innerlich frei macht, befreit und wegholt von diesem Argon. Wenn wir natürlich hier enden würden, würde ich sagen, danke für die Predigt. Würde vielleicht auch schon reichen irgendwo, ja? Sich das mal einfach bewusst zu machen. Aber was jetzt kommt, das ist richtig stark. Jetzt kommt nämlich der zweite Punkt. Und der zweite Punkt, der lautet, muss mir helfen, jetzt geht's wieder. Einfach zurück. Gut, da. Aber Gott. Dieses ganze negative Zeugs, was wir gerade gehört haben, und da könnten wir Stunden drüber reden. Und ich glaube auch, der eine oder andere erlebt auch dieses Negative oder dieses Fallen oder auch dieses Übertreten. Und du merkst, du bist einfach nicht happy. Und jetzt kommt aber Gott. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Worte in der Bibel. Die kommen immer wieder. Aber Gott. Wir kennen ja das Wort aber eher als Einschränkung, ja? Mir geht's gut, aber. Gott ist groß, aber. Er hat mich von Sünde befreit, aber. Das sind meistens so dieses Negative. Aber hier kommt's andersrum. Hier kommt das Negative erst. Und jetzt sagt Paulus, aber Gott. But God. Das ist so powerful, da könnte man auch stundenlang drüber sprechen. Gott will uns da rausholen. Was ich eben die letzten 10 Minuten erzählt habe, ja, sein Wunsch ist, ist nicht, dass du Walking Dead bist. Sein Wunsch ist nicht, dass du dich in den Sarg legen musst und Deckel drauf und denken, hoffentlich macht mir einer auf. Es könnte ja auch sein, dass Leute sagen, ach gut, dass er sich freiwillig da reingelegt hat, hoffentlich bleibt er liegen. Ist doch krass, oder? Er will auch nicht, dass du ständig über die Klippe springst. Oder er will auch nicht, Zitat Zeit, missbräuchliches Verhalten erlebst. Bindungsängste, tiefe Unruhe, Depressionen, Angstzustände, toxische Schleifen. Also das waren ja eben diese Stichworte, das will er nicht. Das ist nicht Gottes Wunsch für dich. Oder wie Paulus hier schreibt, ja, von Archons Macht beherrscht. Das will er nicht. Oder dem Wirken seiner Energie nach unten gezogen werden. Oder einfach getrieben vom Lauf der Welt, ja, wie Paulus das schreibt. Oder nicht frei, sondern von den Begierden und dem Willen des Fleisches, deiner alten Natur gesteuert. Und er will auch nicht, dass er dein Gegenspieler ist, der Zorn Gottes. Das will er nicht. Aber Gott will eingreifen. Es gibt übrigens zig Beispiele in der Bibel, wo aber Gott steht. Das musst du echt mal studieren. Da musst du auch kein Hebräisch oder Griechisch für können. Da kannst du in Konkordanz nehmen, einfach mal eingeben. Zum Beispiel, die Welt war verdorben, Gericht war über der Welt, aber Gott gedachte Noah. Jakob komplett vergeigt. Aber Gott erbarmte sich über ihn. Oder Josef verfolgt im Gefängnis. Aber Gott griff ein. Oder Jonah rannte weg von Gott. Wirklich. Der war schon im Wal drin, ja. Also wirklich, das war gelaufen. Walking Dead oder Swimming Dead, ja, könnte man sagen. Und dann, aber Gott gibt ihm eine zweite Chance. Heute ist Purim, habe ich gesagt, ja. Die Juden waren im Grunde genommen schon tot. Es hätte gar keine Juden mehr gegeben, weil diese Ausrottung der Juden stand auf der Agenda. Aber Gott. Und wisst ihr was, die Hamas wird das auch nicht schaffen. Es wird niemand schaffen, die Juden zu vernichten, weil dahinter steht ein Aber-Gott. Die ganze Bibel ist voll davon und sagt, hey, das entscheidet ihr nicht. Das entscheidet kein Hitler, kein Hamann, keine Hamas und auch keine UN. Und das ist der Punkt, Aber-Gott, das ist das Evangelium. Und das ist so cool, wenn du richtig am Boden bist, es gibt immer dieses Aber-Gott, setz deinen Namen ein. Roland, bla 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 bla, aber Gott. Amen.
Amen.
Halleluja. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat auch uns, die wir tot waren und voll in der Übertretung lebten, hat uns erlöst. Und jetzt steht hier Folgendes. Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Wille lieben, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren. Interessant ist, hier steht, Gott liebt nicht nur uns, wenn wir brav im Gottesdienst sitzen und schöne Hymnen singen und 1000-mal sagen, Gott, du bist größer, so groß ist der Herr, sondern Gott hat uns bereits geliebt, als wir die elendsten Sünder waren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sollten wir uns auch mal vor Augen führen. Gott liebt die Menschen um uns rum, auch die gottlos sind, die nicht liebenswürdig sind. Und das war das, was Jesus gemacht hat. Ja, Jesus war ja immer mit diesen Leuten rum, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Deswegen haben wir das immer, dass er immer mit den Frommen eher ein Problem hatte, weil er immer mit diesen Leuten abhing. Ja, mit den Prostituierten, mit den Leuten, mit denen keiner was zu tun haben wollte, mit den Steuerbetrügern, name it, und. Das war übrigens auch das Geheimnis der Erweckung des Jesus-Movements, der Jesus-Revolution. Diese Leute wurden nicht gewonnen, weil da sie irgendwie gedacht haben, oh, könnt ihr mal in die Kirche gehen. Sondern weil es Menschen, einzelne Menschen gab, die sie einfach geliebt haben, so wie sie waren. Voll in den Drogen drin noch. Voll versifft, würden wir heute sagen, ja. Und einfach hingegangen, um sie zu lieben. Und das macht Gott. Gott liebt uns ja, das ist ja das. Er liebt uns rein. Er liebt die Menschen. Auch wenn er das alles sieht, die Übertretung, die Sünde, das heißt jetzt nicht alles, oh, alles in Butter. Nein, er liebt Menschen, weil er sie reinlieben will in sein Reich, dass sie umkehren, dass sie den falschen Weg verlassen und zu ihm hinfinden, weil er das Verderben sieht, in das wir uns rein manövrieren, auch unsere Gesellschaft, unser Land. Wir sind am besten Weg, das Gericht Gottes wirklich auf uns drauf zu schaufeln. Aber Gott will das nicht. Gott will uns zurückhaben, auch als Nation uns an seiner Hand haben. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Niemand kann einen Toten zum Leben erwecken. Niemand kann sich dieser Manipulation, dieser Beherrschung, dieser Energia oder diesem Argon und diesem Negativen selbst entziehen. Wenn jemand tot ist, ist er tot. Es gibt vielleicht auch hier und da eine Totenauferstehung, aber in der Regel ist das so. Aber Christus kann das machen. Und das ist der dritte Punkt. Ja? Aber Gott hat uns geliebt, vorher schon, als wir mitten in dem Sumpf drin waren. Walking Dead. Und er hat uns geliebt. Und er ist Mensch geworden. Er wurde selbst Mensch in so einem sterblichen Körper und hat genau das gemacht. Er ist selbst in den Tod gegangen. Also er hat das auf sich genommen, was wir eigentlich waren. Er wurde selbst tot. Er ist in den Tod hineingegangen. Hat auch uns, heißt es hier, die wir tot waren, in den Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und das geschieht einfach so, aus Gnade. Gnade heißt unverdient. Wir hätten das wahrscheinlich nie gemacht an Gottes Stelle. Ohne eigenen Krampf, ohne Leistung, einfach so, aus Glaube. Das tat Jesus, indem er selbst so ein Mensch wurde wie wir. Ja, und starb. Und so dieser Energie von unten entgegenwirkte. Er nahm diesen Fluch auf sich, diesen Fluch von Argon, ja, diesen Fluch vom Teufel, von dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt und hat uns gerettet. Und dann heißt es hier, mit Christus lebendig gemacht, mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Das heißt, wenn ein Mensch das ergreift, wird er völlig neu geboren und bekommt eine neue Identität. Ja? Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin halt so, Herkunftsfamilie, ich bin halt so geboren worden und alles, da ändert sich auch nichts dran. Und es ist interessant, wenn jetzt wir mit Christus neu geboren werden, dann werden wir ein neuer Mensch. Dann sagt Gott, ja, du bist so geboren. Aber du bist jetzt eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, das ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und jetzt kannst du mit dieser neuen Kreatur, mit dem Neuen, was in dir drin ist, was er in dich hineingelegt hat, kannst du dieses Alte angehen, was da noch ist. Ja? Aber das dominiert dich nicht mehr, weil du bist freigesetzt, du bist befreit, du bist erlöst durch dieses Leben mit Christus. Und auch wenn jetzt der Teufel, die Welt, das Fleisch, ja, die Arkonten, das Aion, Energia, drei griechische Worte, ja, haben wir eben ausführlich angeschaut. Wenn das Einfluss hat, es muss dich nicht mehr dominieren. Weil der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Die Ketten werden gebrochen. Du hast Kraft, den Feind zu überwinden. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern diese Energia, die jetzt in dir drin ist. Und da kann ein kleines Kind, ist stärker wie Arkon und sein ganzes Reich, wie der Teufel, die ganzen negativen Mächte. Es hat mal ein Theologe Folgendes gesagt, Clark heißt er. Er hat gesagt, wir haben ein Recht auf das Reich Gottes. Wir erwarten diese Herrlichkeit und wir sind unbeschreiblich glücklich im Besitz dieses Heils in unserer Gemeinschaft mit Christus Jesus. Und das ist der Punkt. Wir haben eine neue Identität in Christus. Und darum geht's. Und ich fasse das nochmal zusammen und du kannst gern schon mal kommen, dass wir einfach jetzt das mal vor Jesus bringen und ich bitte euch, jetzt aufzustehen und schaut euch das einfach nochmal an, diese drei Punkte, die wir eben geschaut haben. Das alte Leben und vielleicht, ja, ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich zwei Sorten Menschen hier gibt. Ja. entweder du sagst, eigentlich habe ich Gott völlig ausgeklammert. Ich habe mein Leben bis jetzt selbst geführt. Ich habe meinen eigenen Maßstab. Oder ich lebe halt das, was andere auch leben. Aber du merkst im Grunde genommen, dass das nicht ganz stimmt. Und Walking Dead ist natürlich schon eine richtig krasse Ansage. Aber dann darfst du wissen, hey, das ist das alte Leben. Und jetzt kommt Gott und sagt, aber Gott. Und jetzt setzt deinen Namen ein. Aber Gott. Und er schafft einen Weg, weil er dich lieb hat, weil er dich schon seit je geliebt hat. Bevor du überhaupt geboren wurdest, ist er dir nachgegangen. Und er hat dich beobachtet, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre. Und er hat dich nie im Stich gelassen, er ist dir immer nachgegangen. Aber Gott, er hat dich gesehen, aber er liebt dich. Er sieht, dass du immer wieder über die Kante gefallen bist, manchmal auch absichtlich. Und da, wo du drin steckst, wo du lebst, und er kommt, er will dir neues Leben geben. Er ist gekommen, um dir neues Leben zu geben. Das ist sein riesengroßer Wunsch. Das hat ihn ans Kreuz gebracht. Die Liebe zu dir. Dass er selbst Mensch wurde. Dass er selbst starb, diesen Todeszustand auf sich genommen hat. Aber er blieb nicht im Tod, er wurde auferweckt durch die Power Gottes. Und er sagt, und jetzt komm zu mir und du kannst dieses neue Leben haben. Ist ja mein Christus, so heißt es hier am Schluss, in dem Schlussabschnitt, wenn jemand in Jesus ist, sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. Das ist Gottes Absicht mit dir. Und vielleicht gehörst du zu der anderen Gruppe, dass du sagst, ich bin Christ, ich folge Jesus nach und trotzdem ist da so viel Kompromiss. Da gibt es Dinge, da hat Alkohol das Sagen. Da habe ich auch eine Energie in Anspruch genommen, weil ich meine, ich wüsste es ja besser. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, zurückzukommen zu ihm. Zu ihm, ganz nah zu ihm dran zu kommen. Nicht dieses Maßstab, den Maßstab immer auszupacken, wie weit kann ich noch, wie weit geht noch, sondern ich möchte Nähe, ich möchte nah zu dir, Vater, kommen. Und da steht auch dieses Aber Gott. Er ist der Vater, er ist dein Vater, der dich lieb hat. Nimm diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist so eine typische Liebesgeschichte. Das ist keine evangelistische Geschichte. Es ist eine typische Liebesgeschichte. Der Vater, der ein Kind hat, was einfach ausbüchst und einfach sein eigenes Ding dreht. Und du musst nicht bis zu den Schweinen kommen, sondern du kannst an der Stelle sagen, ich komme zurück. Und Herr, ich komme jetzt, wir kommen jetzt vor dich und bringen dir all das, was wir bei uns haben. Und ich möchte jetzt für die Menschen hier unter uns bitten, vielleicht, ich kann nicht hinter die Fassade blicken, vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der diesen Schritt noch nicht getan hat, der aber sagt, Mensch, ich möchte dahin kommen, ich möchte endlich Leben haben, Leben in der Fülle. Johannes 10, 10, er ist gekommen, damit uns Leben in der Fülle gibt. Und ich möchte das erleben. Nicht länger getrieben sein von Dingen, wo ich meine, das wäre alles so richtig. Ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme zu dir. Ich bringe dir mein Leben. Ich möchte an dich glauben. Und ich bitte dich, dass du mir meine, ja, diese Schuld, diese Sünde wegnimmst. Ich komme mit dem, was ich bin und lege es dir hin. Und ich möchte nicht mehr weiter selbst kämpfen. Ich möchte nicht mehr weiter unter dem Einfluss von diesen negativen Dingen stehen. Ich bekenne dir Schuld, Sünde, besonders, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Und ich lade dich ein in mein Leben. Komm in mein Leben, vergib meine Schuld, meine Sünde und mach mich neu. Du bist ans Kreuz gegangen, du bist in den Tod gegangen, du hast dein Blut vergossen, damit ich leben kann. Und ich möchte jetzt an dich glauben. Und ich habe eben gehört, du bist nicht im Tod geblieben, du bist auferweckt, du sitzt jetzt zu Rechten des Vaters und ich darf bei dir sein. Und so schenke mir deinen Heiligen Geist, deinen Geist und erneuere du mich. Ich möchte als neuer Mensch leben und ich bringe dir all diese Dinge und dass du mich veränderst, dass du durch deinen Heiligen Geist etwas völlig Neues machst. In Jesu Namen. Amen. Und Herr, ich bitte für meine Brüder und Schwestern, die irgendwo in diesen Dingen drinstecken, obwohl neu, obwohl das neue Leben da ist. Und ich bitte dich hier für diejenigen von uns, wo der Archon, der Fürst, der Teufel, das Fleisch, die Welt oder irgendwas so Einzug genommen haben, dass ich einfach nicht mehr frei bin. Und du dann, ich bete das so jetzt einfach stellvertretend für dich und Herr, ich bringe dir das, ich lege das vor dich hin. Du hast mir da die Augen geöffnet und ich bekenne dir das als Schuld, als Sünde und ich möchte ein reines Leben führen. Und ich bekenne dir, wo ich von dieser negativen Energie beeinflusst war, wo ich von dem Zeitlauf, von dem sogenannten Wertesystem um mich herum zu stark beeinflusst bin. Und ich lege das auch vor dich hin. Und wo ich vielleicht direkt vom Teufel oder was das auch immer ist, gefangen wurde, wieder gefesselt wurde, auch das lege ich dir hin. Und Herr, du hast das alles auf dich genommen. Und ich spreche das aus im Namen Jesu, aber Gott. Du bist größer, du bist stärker. Dein Name ist höher als alle Namen. Und ich spreche den Namen Jesu aus. So wie wir das im Epheser 1 lesen, dass du alles unter deine Füße getan hast. Und da kommt's hin. Ich lege es ab am Kreuz. Du hast dafür bezahlt, du bist dafür ins Kreuz gegangen und ich bitte dich jetzt einfach ganz neu, Epheser 3, dass diese Power, die Kraft des Heiligen Geistes auf mich kommt, dass da Vergebung ist, Heilung, Wiederherstellung und dass du kommst in deiner Kraft und mich neu machst. Ich möchte als neue Schöpfung leben. Ich möchte nicht beeinflusst sein von dieser negativen Macht, vom Teufel, von Sünde, sondern du hast gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich möchte in dieser neuen Identität leben. Ich bekenne dir, wo ich oftmals so Dinge über mich negativ auch ausgesprochen habe, in negativen Dingen, Flüchen oder was auch immer, die vielleicht anfangen mit ich bin, Pünktchen, Pünktchen. Und ich möchte wieder neu sagen, ich bin ein geliebtes Kind des Vaters. Ich habe meine Identität in Jesus Christus. Und so möchte ich leben als neuer Mensch in Jesu Namen. Halleluja.